Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Und mit Ihnen, und das freut uns. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen zusammen.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Arcade Fire, ready to start. Ich weiß nicht genau, wie ready du bist. Du bist ja immerhin noch ziemlich erkältet, Sven. Wie geht's dir?
Ja, mittelmäßig. Ich habe irgendwie so eine hartnäckige Hustenröchel-Nasensache, die mich
die ganze
Woche begleitet. Nee, das ist gut. Und ich dachte, ehe ich euch alle verseuche da im Sender oder auch jetzt unnötig mir Stress mache und aus meiner Jogginghose raus muss, mache ich einfach mal von hier.
Ja, ihr sendet vom Krankenbett, was ich total in Ordnung finde, weil ansonsten
aus dem Arbeitszimmer.
Aus dem Arbeitszimmer Krankenbett, weil ansonsten würdest du ja mich anstecken und alle, du hättest wahrscheinlich auch Caro angesteckt, dann würden wir unsere Familienpartner und so weiter anstecken. Das machst du sehr gut.
Ich bin ja längst nicht mehr infektiös. Ich hatte ja Anfang der Woche hatte ich Fieber und dann jetzt sind nur so die Ausläufer, die mich halt nerven.
Ah, naja.
Ich habe ja auch die letzten Tage immer ein bisschen gearbeitet, aber es nervt mich halt, weil ich kann nicht zum Sport gehen und ich fühle mich halt unfit.
Ja.
Ich hasse es, wenn ich mich unfit fühle.
Aber das macht nichts. Dafür sehen wir doch dann auf Instagram bald wieder diese, oh, ich war 18 Monate nicht beim Sport, das ist ganz anstrengend, Bilder, die du so gerne teilst. Das hat doch alles auch Vor- und Nachteile.
Ich hoffe, dass das irgendwann mal wieder passiert, aber langsam glaube ich nicht mehr dran.
Na du, pass auf, dann warst es halt mit deiner Sportlerkarriere. Allerdings warst es dann vielleicht auch mit deiner überbordenden Schönheit. Unser Thema heute ist ja schön und ich weiß, dir ist dein eigenes Aussehen, also du willst schon die größten Muskeln haben, aber du stehst jetzt nicht vorm Spiegel den ganzen Tag, Gott sei Dank, und feilst an jedem Haar und so. Aber ich fand das immer sehr interessant, also neben so einem gut aussehenden Muskelprotz wie dir unterwegs zu sein. Ich erinnere mich noch in unserer Jugend, als wir auf Messen gegangen sind und zu irgendeinem Counter gingen, um uns anzumelden für Pressetermine. Und dann war das so, die Leute haben mich teilweise gar nicht wahrgenommen. Also das weibliche Personal hinter diesem Dings. Ich musste dann sagen, ja hallo, und ich bin auch angemeldet. Und dann guckten sie einen halben Meter runter und so. Sagen wir mal, im weitesten Sinne Angst oder ein komisches Gefühl dabei zu denken, alt zu werden, faltig zu werden, schlechte Zähne zu haben, die Muskeln zu verlieren und so?
Nee, also das Einzige, was mich stört, ist, mich nicht fit zu fühlen und mich für mich irgendwie sozusagen nicht mehr ansehnlich zu fühlen. Aber das ändert sich ja eh. Also ich meine, ich bin jetzt auch 48, ne? So, das verändert sich und ich finde das vollkommen in Ordnung. Also ich mag auch meine grauen Haare und meinen grauen Bart mehr als vorher und lass mich so sagen, ich sag, früher hatte ich ja eher so ein Bubi-Gesicht, das ist jetzt ein bisschen kantiger. Das
so ein jugendlichen jugendlicher Leichtsinn-Gesicht,
genau,
würde ich sagen.
Ja, aber ich hab da gar keine Schwierigkeiten mit. Ich weiß halt auch, wenn die Haare irgendwann mal weg sind, dann haben wir halt beide eine Glatze, ist dann halt so.
Ja,
ich trage dann endlich Mütze, weißt du?
Vielleicht habe ich dann endlich mal irgendwas besser, zum Beispiel eine bessere Kopfform oder so. Das wäre doch schön, wenn wir das dann entdecken. Ja. Dann kannst du, gut, allerdings frage ich mich, wie du diese ganzen keltischen Runen, die überall auf der Kopfhaut tätowiert hast, wie du die dann bedecken willst.
Ach, will ich gar nicht.
Ach so, nee, verstehe. Warum auch alles bedecken? Du kannst ja auch eine Karriere als Schamane eingehen. Übrigens, falls du dann
wirklich... Oder als Wikinger-Schamane.
Wenn du dann aber das Gefühl hast, auch ich finde mich gar nicht mehr ansehnlich. Also ich fand mich über die größten Teile meines Lebens nicht ansehnlich. Ich kann dich dann beraten.
Das ist gut.
Oder?
Freue ich mich drauf?
Das machen wir dann.
Das ist doch das Problem. Du guckst in den Spiegel. Also bei mir ist es so, ich kriege das ja immer noch nicht über. Also du sagst ja immer, ich bin so breit und so muskulös. Ich empfinde das ja überhaupt nicht so. Das ist also.
Ich weiß. Aber
ja
deine Türrahmen, an denen du hängen bleibst, die empfinden das.
Ja, da merke ich es, genau.
Ja.
Ne, so, also insofern hoffe ich, dass dieser Schleier des unrealistischen Selbsteindrucks einfach bleibt und das. Jetzt macht es mich schmaler, vielleicht macht es mich irgendwann breiter.
Ich kann dir sagen, eine Sache, die ich schon seit vielen Jahren konsequent mache, da wo mein Spiegel sonst hing, hängt einfach ein großes Porträtfoto von, sagen wir mal, Joseph Gordon-Levitt und dann gucke ich da rein und denke, ich sehe aber gut aus. Also das gibt immer Möglichkeiten, damit umzugehen.
Ja, sehr gut.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute...
Ist unser Thema schön?
Ja, also unsere Themen sind immer schön, aber heute ist es eben schön. Der Künstlerverbund Zentrum für politische Schönheit legt sich gerne mal mit der AfD oder auch deren Mitgliedern an. Eine Aktion, die hohe Wellen geschlagen hat, war die Organisation der Werbemittel für die AfD. Über die rechtlichen Hintergründe der Aktion wollen wir in dieser Sendung sprechen.
Schöneberg ist natürlich an sich schon ein wunderschöner Bezirk, aber internationale Bekanntheit hat er erlangt, weil David Bowie hier in den späten 70ern gelebt und auch gleich drei Alben in dieser Schaffenszeit aufgenommen hat. über diese ganz besondere Sicht auf Schöneberg wollen wir heute sprechen.
Natürlich. Und natürlich müssen wir in dieser Sendung auch über den schönen Morgen hier auf Radio 1 sprechen. Und das tun wir mit einem Kollegen, der das schon seit 1852 macht, nämlich Marco Seifert. Aber selbstverständlich erst dann, wenn er ausgeschlafen hat. Und ich dachte immer, das wäre um 5.30 Uhr.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Time in a bottle, Zeit in einer Flasche. Also Zeit in eine Flasche, das kriegen wir Menschen noch nicht hin. Aber Intelligenz in Computer, naja, künstliche Intelligenz zumindest. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten auch hier auf Radio 1 so viel über ChatGPT gesprochen, über bilderzeugende Programme, über Deepfakes zum Beispiel. Genauso groß wie die Hoffnungen und die Erwartungen an die Technologie sind, genauso groß sind allerdings auch die Ängste, die damit im Zusammenhang stehen. Und eine ganz besondere Frage ist, können wir einer KI immer vertrauen? Mit diesem Thema beschäftigt sich die Ringvorlesung, die da heißt von ChatGPT bis Deepfakes, die schöne neue Welt der künstlichen Intelligenz, in der die Diplompsychologin und Diplominformatikerin Ute Schmidt von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg spricht. Und wir sprechen jetzt mit ihr über ganz genau diese Frage. Ganz herzlich willkommen, Ute Schmidt. Guten Tag.
Ja, hallo.
Frau Schmidt, bleiben wir mal ganz kurz beim Technischen. Wir haben ja immer so ein bisschen Angst grundsätzlich vor KI, dass dann irgendwann der Terminator und Skynet die Kontrolle übernimmt und die Maschinen uns platt machen. Das ist ja eine uralte Hollywood-Angst. Aber was kann denn ChatGPT als, ich sag mal, Chatbot, was uns Menschen überhaupt schaden könnte?
Ja, also das, denke ich, ist tatsächlich eine wichtige Frage. So ein Terminator, da gehen eigentlich alle davon aus, der bräuchte ja so etwas wie eigenen Willen und Bewusstsein, ja. Und man kann es natürlich nie wissen, aber eigentlich deutet nichts darauf hin bisher, dass solche KI-Systeme tatsächlich eigenes Bewusstsein und entwickeln können. Allerdings sind die Gefahren woanders. Nämlich wie immer ist eigentlich eher der Mensch das Problem und die Gefahr. Wenn man sich vorstellt, dass man in ChatGPT immer mehr Texte generiert, die dann selber wiederum von ChatGPT genutzt werden, um weiter zu lernen und später, wenn neue Texte produziert werden, diese neue Information einfließt, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass man damit wahnsinnig, also die wahnsinnige Gefahr heraufbeschwört von Desinformationskampagnen in einem ungeahnten Ausmaß.
Okay, also das sind ja quasi Dinge, die heute schon ein bisschen passieren. Also Leute sagen, ich habe gar nicht mehr genug Zeit, meine ganzen Social Media und Blog Accounts zu füllen. Das lasse ich vom Roboter machen. Der durchsucht dann aber wieder das ganze Internet und findet quasi sein eigenes generiertes Ding. Und dann haben wir, also selbst wenn man es jetzt nicht mit böser Intelligenz koppelt von Menschen, haben wir so eine Spirale dessen, dass die KI sich mehr oder weniger selbst bespielt, ne?
Ja, wobei man natürlich wissen muss, dass das ChatGPT zugrunde liegende große Sprachmodell wurde ja aus den 2021 verfügbaren crawlbaren Inhalten im Internet trainiert und ist dann, man sagt dazu, eingefroren worden. Ne? Was aktuell gerade nur weitergelernt wird, nur in Anführungsstrichen, ist alles, was aus der Dialogführung kommt. Das heißt, wie man aus der Information, die im Sprachmodell steckt, sozusagen sich Informationen zieht. Also mit welchen Wahrscheinlichkeiten welche Inhalte zusammengefügt werden.
Also, ja. Frau Schmidt, ChatGPT ist erstmal ein Werkzeug. Ist selber nicht böse, weil hat überhaupt kein eigenes Bewusstsein, ist schon klar. Aber trotzdem kann es ja auch für, ich sag mal, unlautere Zwecke eingesetzt werden. Also es gibt ja immer wieder Meldungen in den Nachrichten, dass jetzt viele Cyberkriminelle auf künstliche Intelligenz setzen und damit sozusagen uns arme Bürgerinnen und Bürger angreifen. Wie könnte man denn sicherstellen, dass sowas wie ChatGPT eben nicht für Betrug oder Manipulation eingesetzt wird?
Ja, das wird wahrscheinlich mit allein technischen Mitteln gar nicht wirklich möglich sein. Natürlich kann man immer, das kennen Sie ja zum Beispiel auch von Content-Filtern oder anderen Anwendungen, kann man immer probieren, wiederum andere Machine-Learning-Modelle zu trainieren, die probieren zu erkennen, ob ein Text oder ein Bild gefaked ist oder nicht. Ja? Aber man wird es nie 100% schaffen. Ich nehme immer ganz gern Wikipedia als Beispiel. Das hat jetzt gar nichts mit KI zu tun, ist halt ein digitaler Content. Und was man bei Wikipedia, finde ich, sehr gut sieht, ist, wie ein gut ausgeklügeltes System von menschlicher Kontrolle, was trotzdem noch, ich sag mal, relativ basisdemokratisch funktioniert, aber dennoch auch Strategien dahinter stecken, dass ich prüfe, welche Inhalte okay sind. Ich glaube, so ein System brauchen wir. Also sprich, wenn Radio 1 mir nicht berichtet, dass Barack Obama und Angela Merkel sich am Strand getroffen haben, ja, und ich kriege ein Bild dazu, dann bin ich mir eher sicher, dass das nicht passiert ist.
Also ich finde das ja, ich finde es ja total gut, wie Sie das sehen, zumal Sie auch Radio 1 gesagt haben, aber jetzt, ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Also ich persönlich habe immer die große Hoffnung, dass wir auf Medienkompetenz setzen, auf eine Bildung setzen, die mit digitalen Inhalten umgeht, auf vielleicht kluge Schiedsstellen oder Gremien oder so. Ich erlebe aber immer, dass, ich weiß nicht, vor 15 Jahren hieß es dann, Wikipedia ist keine seriöse Quelle, dürft ihr in der Schule nicht verwenden. Dusch. Vieles andere wird von den Datenschützern platt gemacht oder von den Ängstlichen oder so. Ich würde gerne haben, dass wir über diese Probleme, über die wir jetzt auch sprechen, vernünftig sprechen und nicht irgendwann das große Verbot kommt. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das so ist. Wie schätzen Sie das ein? Wie gut ist die Stimmung dafür, dass wir eine saubere, vernünftige Regelung finden, die uns auch nützt hier in Deutschland?
Ja, das kann ich tatsächlich nicht so richtig gut einschätzen. Ich hoffe aber, dass genau das, was Sie sagen, stattfindet. Also ganz wichtig, wir brauchen viel mehr Medienkompetenz und das brauchen wir für alle Altersgruppen und alle Bildungsschichten. Ja? Also in jeder Schulart und in jedem Alter sollten entsprechende Möglichkeiten bestehen, dass das alleine nichts helfen wird. Ne? Also, dass das vielleicht ein bisschen zu blauäugig ist, allein gedacht, ist schon klar. Das Thema Regulierung ist halt immer ein schwieriges, ne? Und gerade in Deutschland immer wieder. Ich glaube, dass es eigentlich schon funktionieren müsste, sinnvolle Regelungen als Rahmen zu formulieren, wenn man in dem Bereich ein bisschen agiler sein könnte. Also sprich, wenn man merkt, dass eine Regelung vielleicht in der falschen Richtung beschränkt und da, wo es eigentlich Probleme gibt, nicht, dass man da etwas agiler vorgehen kann. Aber da muss man Juristen fragen.
Frau Schmidt, ganz kurz, kurze Antwort, letzte Frage zum Abschluss. Es ist immer die Rede davon, dass wir eine vertrauensvolle KI brauchen. Ist sowas überhaupt möglich?
Ich denke, hundertprozentig ist es nicht möglich, aber es ist deutlich besser möglich, wenn man entsprechende Methoden verwendet, Erklärbarkeit, interaktive Systeme. Gary Marcus ist ein ganz großer Name in dem Bereich, der tatsächlich in Bamberg virtuell auch schon letztes Jahr zu Gast war.
Super, vielen, vielen herzlichen Dank an Ute Schmidt. Sie ist Diplompsychologin und Diplominformatikerin an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Also die Themen werden in den nächsten Jahren nicht langweiliger. Ich bin sicher, wir sprechen uns wieder. Herzlichen Dank.
Würde mich freuen.
Danke,
tschüss.
Frau Schmidt. Tschüss. Ich hoffe, Sie waren echt.
Jo.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Den meisten Menschen ist Klaus Schenk Graf von Stauffenberg lediglich als der Adolf-Hitler-Attentäter bekannt, der am 20. Juli 1944 ein Attentat verübte, was leider schiefgegangen ist. Doch das Bild, das die Stauffenberg-Ausstellung im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg zeigt, ist deutlich komplexer. Denn Stauffenberg war nicht nur der Attentäter, sondern vor allem auch Militär, Nazi, irgendwie auch ein Schöngeist mit Liebe zu Cello und Dichtung. Wie komplex der Mensch Stauffenberg war, das wollen wir jetzt mit Professor Dr. Paula Lutum-Lenger besprechen. Sie ist Direktorin des Hauses der Geschichte. Wunderschönen guten Morgen, Frau Lutum-Lenger.
Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Viele kennen Stauffenberg ja wirklich nur als den Attentäter und haben dann auch gar nicht so eine Vorstellung, warum er das gemacht hat und in welchem Kontext, denken vielleicht, er war reiner Widerstandskämpfer oder so. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über Stauffenbergs Hintergrund. Aus was für einer Familie, aus was für einem Haus kam er?
Ja, Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg stammt aus einer adligen Familie. Er wuchs in Stuttgart im Alten Schloss auf. Sein Vater war Oberhofmarschall des württembergischen Königs. Seine Mutter war die Hofdame der württembergischen Königin und deshalb hatten sie ihm eine Dienstwohnung im Alten Schloss in Stuttgart. Er besuchte dort ein bürgerliches Gymnasium, das Ewald-Ludwigs-Gymnasium, beispielsweise zusammen mit so jemandem wie Fritz Bauer, der auch diese Schule besuchte, hatte auch jüdische Mitschüler und Mitschülerinnen. Und er war sehr an Literatur interessiert, an Musik interessiert. Er hat Cello gespielt, auch seine Brüder haben musiziert. Und zur Überraschung vieler, auch seiner Familie, seiner Eltern, seiner Kameraden, hat er sich für eine militärische Laufbahn entschieden. Und er begann dann nach dem Abitur in der ersten Demokratie eine Ausbildung beim Militär und wurde Soldat.
Mhm. Und welche Rolle spielte er in der Zeit bis 1944?
Naja, er hat eine Karriere, wenn man so möchte, erst einmal in der Deutschen Demokratie Soldat gelernt und in der nationalsozialistischen Wehrmacht machte er dann Karriere als hoher Offizier. Er war beispielsweise 1939 beim Überfall auf Polen für den Nachschub verantwortlich, also zunächst einmal regimetreu und auch befürwortend. Und das änderte sich erst im Sommer 1943.
Finde ich beides spannend, also weil es gibt ja auch, oder gab ja auch viele Leute, die gesagt haben, ja, ich mache hier nur meinen Job als reines Militär, ich sehe mich als unpolitisch, ja. Offensichtlich war er da Fan. Also erstmal, warum war er überzeugt davon, dass das richtig war und wie änderte sich das dann?
Naja, er war regimetreu und er hat auch den Krieg und auch den Überfall auf Polen und Krieg befürwortet. Es gibt auch eine Reihe, ja, sehr unfreundlicher Äußerung über polnische Bevölkerung, die er beschreibt in seinen Tagebüchern. Die Änderung kommt vor allem im Sommer 1943, als ja schon sich eine gewisse Umsturzbewegung, es ist ja keine reine militärische Umsturzbewegung, am Umsturz sind ja sehr, sehr viele Gruppen beteiligt. Also zum einen gibt es eben schon Überlegungen in diversen Kreisen, eben eine Umsturzbewegung zu gründen. Und für Stauffenberg sind vor allem die Angriffe der, die Überfälle der Sondereinsatzkommandos entscheidend, nämlich die Liquidierung der jüdischen Bevölkerung in den osteuropäisch besetzten Gebieten. Das ist etwas, also dieser Völkermord und dieser Zivilisationsbruch, das führt bei ihm dazu, dass er anders denkt und zu einer anderen Meinung kommt. Und dann ab dem Sommer 1943 dann wirklich auch zur treibenden Kraft dieser Umsturzbewegung gegen das NS-Regime wird.
Jetzt haben Sie gesagt, das passierte aber erst, als es schon eine andere Umsturzbewegung gab. Deswegen frage ich mich natürlich, wie sagen wir mal, lupenrein war dieser Sinneswandel, vielleicht auch dieses Gewissen, was ihn ereilt hat, und wie viel war dann vielleicht doch auch Opportunismus dabei? Weiß man das?
Na, das ist sicherlich schwer zu sagen bei allen Beteiligten. Wenn wir jetzt mal, Georg Elser gehört ja auch nicht zur Umsturzbewegung des 20. Juli. Da kann man sicherlich sagen, das war jemand, der war von Anbeginn an zutiefst überzeugt. Er nennt das ja auch so, den Hitler muss man in die Luft jagen. Das hat andere Motive. Ja, der ist von vornherein ganz entschieden ein Widerstandskämpfer. Bei jetzt den vielen Beteiligten dieser Widerstandskreise sind die Motive ja durchaus unterschiedlich, aber da fügt sich eins zum anderen. Das ist sicherlich nicht so trennscharf zu sagen, wie geht jetzt was ineinander über oder wo sind jetzt die ganz genauen Ursachen. Eines war natürlich auch klar für jeden, der beteiligt ist an dieser Umsturzbewegung, dass es Folgen haben würde, dass man einen hohen Preis zu zahlen haben würde und dass diese Folgen natürlich auch weitergreifen, dass alle Mitglieder, im Grunde ja für alle Mitglieder der Verschwörung bedeutete es den Tod, für die Angehörigen häufig sippenhaft und was auch klar war, das haben Sie ja schon angesprochen, Sie haben das jetzt Opportunismus genannt, aber man kann natürlich auch sagen, wäre das Attentat geglückt, hätte es für Millionen Menschen, ja, wäre diese Fortsetzung des Krieges eben nicht gewesen. Und die unendlich vielen Opfer, die nach 1944 gestorben sind, die hätte es dann nicht gegeben.
Über die vielen Dimensionen von Stauffenberg sprachen wir mit Professor Dr. Paula Luthum-Lenger. Sie ist Direktorin des Hauses der Geschichte. Frau Luthum-Lenger, vielen Dank und sorry fürs Reinquatschen, Daniel.
Dankeschön.
Alles gut. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn Sie in die Ausstellung gehen, Sie noch deutlich mehr Dimensionen von Stauffenberg kennenlernen, als wir jetzt in der kurzen Zeit abbilden konnten. Vielen herzlichen Dank.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Sie haben uns gerade noch gefehlt. Guten Morgen.
Morgens.
Men I Trust, Ring of Past. Men I Trust ist eigentlich schön, so hätten wir die Sendung auch nennen können, lieber Sven. Es ist 10:12 Uhr. Sie hören 2 auf 1 auf Radio 1. Unser Thema heute ist schön. Ich habe mal mit dir darüber sprechen wollen, was du glaubst, warum unsere Idee, was schön ist, sich so verändert. Also zum Beispiel Schnauzbärte fallen mir nicht mehr auf. Sind mir sehr komisch, unangenehm aufgefallen. Ich weiß, als ich Gotti Gottschild kennenlernte, und der war ja einer der Vorreiter, zumindest in meinem persönlichen Umfeld, mit Leuten, die wieder so einen Schnurrbart hatten, dachte ich, sehr interessante Wahl. Und habe das mehr so als Comedy-Element wahrgenommen. Und jetzt finde ich, das sieht gut aus bei ihm. Ich finde andere, bei denen es gut aussieht. Ich weiß bei mir, also soweit bin ich noch nicht. Ich glaube zu wissen, dass es bei mir nicht gut aussehen würde. Ich habe da keine Lust drauf. Aber das ändert sich eben. Und auch zum Beispiel, wir reden ja immer mal wieder über diese Liste der meist vergebenen Jungen- und Mädchennamen. Auch da ist es ja offensichtlich so, dass über ein paar Jahre eine große Menge von Leuten auf einmal was schön findet, was vorher sie entweder überhaupt gar nicht wahrgenommen hat oder wahrscheinlich sogar hässlich gefunden hätte. Kannst du dir das erklären?
Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Phänomene. Also einmal das mit den Namen ist so, dass du an irgendeiner Stelle denkst, ja, da gibt es gerade nicht so viele von, das ist jetzt nicht so ein Trendname, das finde ich super.
Du meinst, ja, so, da fängt es an, die Trendsetter sozusagen, ja. die sagen, genau, ich nenne dich jetzt Tiburtius.
Genau, und auf einmal gibt es ganz viele Tiburtius, weil andere auch dachten, sie wären unfassbar kreativ. Ja. Also ich glaube, das ist so ein bisschen eine Falle, in die man tappt.
Ja.
Naja, und das andere ist halt.
Aber ist es mit dem Bart nicht das Gleiche? Also, ist es nicht so, dass Leute, die sagen, nee, ich will was haben, was kein anderer hat, und dann tragen die das, und dann denken Leute, guck mal, der hat was kein anderer hat, und dann machen das so die ersten ein, zwei Mutigen nach, und dann irgendwann, wenn es den Leuten dann schon wieder langweilig wird, haben das eben alle. Ist es nicht exakt das Gleiche?
Ja, es könnte sein. Ich meine, du hast ja auch diese Popelbremse oder den Pornobalken, hast du ja auch
bei Andy, einigen, wie wir vorher gesagt haben,
Musikern und Schauspielern relativ früh wieder so als Style-Merkmal. Das ist dann natürlich so, dass das wieder in die breite Masse getragen wird. Ich weiß nicht, warum das, vielleicht sind es auch einfach so Wellenbewegungen. Also, weil ich meine, so wie mit der Mode, die kommt ja auch alle 10 Jahre oder so.
Das
wieder.
Ist klar. Ich würde nur gerne wissen, was sozusagen ist es.
Aber ich meine,
ist es hip, also hip sein, Ermüdung. Also, wenn man, ne, man gewöhnt sich daran, ja, und irgendwann,
ich glaube,
findet man es angenehm.
Man könnte wahrscheinlich so eine grafische Kurve aufbauen. Und zwar ist es so, dass die wirklichen Early Adopter, die finden alle scheiße, weil sie denken, wie du bei Gotti, das ist ein Comedy-Element, das kann ja nicht ernst sein. Ne? So. Aber es fällt auf. Ne? So, und wenn du dann noch 2, 3 davon siehst, und wenn es so was Besonderes ist, dann denkst du wahrscheinlich schon, ja, das ist auf jeden Fall ein Trend. Ne? So. Und dann beschäftigst du dich damit, und dann findest du es auf einmal vielleicht für dich auch durchaus tragbar.
Ja.
Dann haben das immer mehr, und irgendwann sind so viele, dass wieder alle davon genervt sind und sagen, ey, das geht gar nicht. Also läuft ja jeder rum, und dann kommt wieder das Nächste. Und so kommt es halt immer wieder, also immer in so Wellen. Und ich sag mal, ich bin so ein Mittelstrom-Mitschwimmer. Ich habe ja jahrelang gegen diesen Hipsterbart gemeckert, gegen diesen hässlichen Vollbart, und dann einmal 2016 über Weihnachten mich mal 2 Wochen nicht rasiert und dachte, ey, sieht doch ganz gut aus.
Sieht doch ganz gut aus. Und eigentlich wollte ich doch nur den Weihnachtsmann spielen. An dieser Stelle übrigens muss ich den Satz sagen, den wir Moderatorinnen und Moderatoren ja hassen, wenn Interviewpartner ihn sagen, ich muss Sie da leider korrigieren, Herr Oswald. Ich fand ja nicht, dass es bei Gott die Scheiße aussah. Und das sah ich A, weil es die Wahrheit ist, B, aber auch, weil er oft diese Sendung hört. Also ich fand, es sah lustig aus. Aber es war auf jeden Fall nichts, wo ich gedacht habe, gute ästhetische Wahl würde ich auch machen. Ja, inzwischen.
Nee, genau, aber es war halt ein. Es war so ein Störer.
Ja,
ne? So. Du bist über seinen Bart gestolpert.
Heute, wenn er sich rasieren würde, ich würde einen Schock kriegen. Der gehört für mich, gehört er zu Gotti dazu wie Tom Selleck. Ja? Tom Selleck ist auch
Aber ich glaube, Gotti würde auch mit Vollbart richtig geil aussehen. Glaube ich wirklich. Also das ist halt, naja gut, Gotti ist, weil er ja zuhört, sage ich es auch mal, Gotti ist halt auch einfach ein schöner Mann. Der kann alles tragen.
Selten sind wir uns so
Fokuhila.
Einig.
Stell dir mal vor, Gotti mit Fokuhila. Wäre geil. Mallet.
Du, jetzt wo Schnurrbart nichts mehr Besonderes ist, vielleicht ist das der nächste Weg. Man weiß es nicht.
Ja, ja. Also ich freue mich drauf. Gotti, wenn du zuhörst, schick uns Frisurfotos.
Sven macht's dann in 5 Jahren nach.
Oh Gott, dann werde ich getötet hier zu Hause.
Genau mein Humor. Maurice Summen mit Link in my Bio. Ach, ist das schön. Vielleicht kennen Sie ihn von Die Türen, vielleicht kennen Sie ihn auch als Radio 1 Moderator 2017 bis 2018, war der Mann auch hier auf dem Sender zu hören, als Moderator und hier eben mit Link in my Bio. Ich finde es sehr schön und schön ist auch das Thema unserer heutigen Sendung. Es ist 10.21 Uhr, Sie hören 2 auf 1.
Das Zentrum für politische Schönheit ist eine Künstlergruppe, die sich politisch engagiert und durch ihre Aktionen immer wieder für Aufsehen sorgt. Die Gruppe setzt sich für Menschenrechte, Demokratie und Freiheit ein und provoziert ganz gerne auch mal mit ihren Aktionen gerne auch die politischen Entscheidungsträger. Ein ganz beliebtes Ziel des Zentrums für Schönheit, politische Schönheit ist die AfD, in deren Wahlkampf es sich sogar mal ganz aktiv eingeschaltet hat, indem es sich als Druckereifirma für Werbeflyer angeboten hat. Naja, und diese Flyer sind aber nie in den Haushalten gelandet, für die sie gedacht waren. Die ganze Geschichte und wie das rechtlich zu bewerten ist, die erzählt uns Anwalt für Medienrecht Christian Säumecke, dessen Buch Welches Recht gilt bei Mord im Weltraum nun endlich mit Datum am 23. Mai erscheint. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung und schönen guten Morgen, Christian.
Ja, danke schön. Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Du, alle, die sich auf ihre Verteidigung vorbereiten wollen für einen Mord im Weltraum, ja, wissen jetzt endlich, wann sie es machen können. Aber heute reden wir über einen ganz anderen Fall. Wie hat es das Zentrum für politische Schönheit geschafft, den Auftrag für die Wahlwerbung für die AfD überhaupt zu bekommen?
Ja, die haben erstmal einen fiktiven Flyer-Service gegründet. Der hieß Flyer-Service Hahn, hatte eine Top-Internetseite, sah also total luxuriös aus und hatte dazu noch super Konditionen. Also die haben gesagt, wir verteilen Flyer für euch bis in den letzten Winkel der Republik. Und die sind als Art Geheimtipp bei der AfD gehandelt worden. Die hatten auch LinkedIn-Profil eines fiktiven Geschäftsführers. Fakt ist, die hatten gar keine anderen Kunden außer der AfD und alle Ortsverbände und Kreisverbände wollten, dass nur noch die, der Flyer Service Hahn, ihre Flyer für die AfD verteilt.
Wow, hatten die da auch einen Maulwurf drin oder haben die einfach selber mal initiativ angerufen und gesagt, guckt euch das mal an? Oder vielleicht selber einen Flyer eingeworfen? Weiß man das, wie die AfD das überhaupt spitz gekriegt hat, dass es die geben soll?
Also die sind auf die AfD-Veranstaltung gekommen und haben da sozusagen Mundpropaganda gemacht und gesagt, hey, ich wollte ja Flyer verteilen, ich habe einen ganz tollen Tipp. Insofern hast du schon ganz recht mit deinem Maulwurf, das ist von langer Hand geplant worden und hatte echt durchschlagenden Erfolg am Ende.
Wurden die Flyer, die in Auftrag gegeben wurden von der AfD, überhaupt jemals gedruckt? Weil verteilt wurden sie ja nicht.
Verteilt wurden sie nicht. Gedruckt wurden sie, das war ja der Gag an der Geschichte, denn der Flyer Service Hahn hatte sich darauf spezialisiert, Flyer zu verteilen. Und sie haben dann alle Flyer, die die AfD schon gedruckt hatte, eingesammelt. Das heißt, die ganzen Wahlflyer, die die AfD in mühevoller Kleinstarbeit hatte drucken lassen, überall in Deutschland, wurden an zentraler Stelle gesammelt, nämlich beim Zentrum für politische Schönheit, beziehungsweise beim Flyer Service Hahn, und da auch zentral vernichtet. Also man hat sie quasi nicht verteilt, sondern einfach geschreddert. 72 Tonnen Papier einfach mal so geschreddert.
Und jetzt ist das ja so, das Zentrum für politische Schönheit ist nicht nur, glaube ich, AfD-Saboteur. Das gehört schon zu deren Konzept, das Ganze dann publikumswirksam aufzulösen. Wie auch immer man das bewerten möchte. Wie haben die das damals gemacht? War es eine öffentliche Flyer-Verbrennung oder was ist da passiert?
Ja, tatsächlich. Wenn man auf deren Webseite geht, jetzt vom Flyer Service Hahn, dann werden da keine Flyer mehr angeboten, sondern dann gibt's da öffentlich nur noch die Fotos der Aktion, wie man die Flyer schreddert und dass man sagt, naja, wir haben doch nichts anderes gemacht, als bei den Wahlkampfveranstaltungen auch passiert. Da kriegt jemand einen Flyer und den wirft er nachher weg. Und wir haben das industrialisiert und sozusagen zentral weggeworfen. Damit werden wir natürlich nicht durchkommen, aber die haben das ganz schön, muss schon sagen, öffentlichkeitswirksam nachher gespielt, auf jeden Fall.
Nicht durchkommen ist ein schönes Stichwort, weil natürlich hat die AfD sich das nicht gefallen lassen und rechtliche Schritte eingeleitet, oder?
Richtig, die haben rechtliche Schritte eingeleitet und das Zentrum für politische Schönheit, das hat natürlich jetzt auch gewissen Argumentationsbedarf. Die sagen, naja, habt ihr nicht unser AGB gelesen? Wir haben doch extra geschrieben, Fake News Flyer verteilen wir nicht. Damit kommen die auf keinen Fall durch. Mhm. Fakt ist, es gab Hausdurchsuchungen, Staatsanwaltschaft hat ermittelt, es gibt aber, soweit ich das gesehen habe, noch keine Entscheidung hier. Ich denke, es wird auf Sachbeschädigung hinauslaufen. Die AfD war natürlich erbost, hat gesagt, hier sind Steuergelder verschwendet worden. Hier hat man unsere Wahl manipuliert. Aber am Ende übrig bleiben wird in meinen Augen die Sachbeschädigung.
Übrigens, an dieser Stelle würde ich gerne mal deine persönliche Bewertung wissen, aber ich erzähle erstmal von mir sozusagen, damit du weißt, worum es mir geht, und das ist vielleicht für Hörerinnen und Hörer auch interessant. Die denken ja immer, wir dürfen keine Präferenzen haben oder wir dürfen über unsere eigenen politischen Einstellungen gar nicht sprechen. Es gibt ja genaue Regeln, wann wir das nicht dürfen, vor Wahlen zum Beispiel und so weiter. Ich darf also schon sagen, dass ich überhaupt kein Freund der AfD bin, bin ich auch nicht, und dass ich mich ärgere, wenn ich einen Flyer von denen bei mir im Briefkasten habe. Da geht mir richtig die Hutschnur hoch. Trotzdem ist es natürlich so, es ist natürlich ein echt, echt schwieriger Fall, wenn man sagt, da möchte jemand über seine politische Richtung, egal wie unsympathisch mir die ist, aufklären, und Leute sabotieren das quasi. Man könnte ja sogar sagen, dadurch ist unter Umständen die politische Landschaft vielleicht nicht gerade ins Wackeln geraten, aber so eine Wahl, ob jetzt Leute Infos bekommen oder nicht Infos bekommen, es könnte ja tatsächlich auch ein entscheidender Fall sein. Also ich habe da Bauchschmerzen bei. Wie geht's dir?
Absolut, nein, absolut. Das klingt vielleicht so lustig, wenn wir das so erzählen, aber tatsächlich, die AfD ist keine verbotene Partei in Deutschland, das muss man einfach so sehen. Ja, ja. Die sitzen in Landtagen, Bundestagen und. Und insofern kann man hier ganz klar sagen, dass die AfD hier erst einmal ja benachteiligt worden ist und dass damit eventuell auch wirklich eine Wahl beeinträchtigt worden ist. Das wird sich jetzt im Urteil zeigen, wie die Richter das sehen. Auf alle Fälle wird es eine Verurteilung geben. Ob der Aspekt damit reinkommt, kann ich noch nicht abschließend sagen. Oder es nur bei der Sachbeschädigung bleibt, aber ich gebe dir da vollkommen recht, zu 100%. Auch wenn ich auch kein Freund
bin. Lustige Aktion.
Haben wir auch nicht gedacht jetzt.
Naja, schwierig.
Genau.
Über eine besonders gewagte Aktion des Zentrums für politische Schönheit gegen die AfD sprachen wir mit Anwalt für Medienrecht Christian Säumecke, dessen neues Buch Welches Recht gilt bei Mord im Weltraum am 23. Mai erscheint. Christian, vielen Dank und einen schönen Sonntag dir.
Sehr gerne, ebenso.
Ciao. Dankeschön, ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Damals, als er den Song geschrieben hat, der liebe Prince, The Most Beautiful Girl in the World, war ihm auf jeden Fall eins klar. Wenn er ein Foto von ihr gesehen hat, dann hätte es gefotoshoppt sein können, aber das hätte Zeit und Mühe gekostet. Es gab zumindest noch keine Instagram-Filter. Ich bin ziemlich sicher, es gab noch nicht einmal Instagram. Wir sprechen gleich mal darüber, was so Filter mit uns machen, dass wir uns ständig und andere gefiltert sehen. Sven, jetzt erstmal, welche Filter benutzt du denn? Ich benutze die, wo ich so Teufelshörnchen auf dem Kopf habe und Flammen aus meinem Mund kommen oder so. Da denken die wenigsten Leute, dass ich so aussehe. Ich meine, es gibt immer Idioten, aber...
Also es gibt ja ganz, ganz viele Filter, vor allem so in so TikTok und so drin. Das habe ich überhaupt nicht, benutze ich auch nicht. Da gibt es halt so verrückte
Zungen-Augenroll-Zeugs.
ja, genau, bin ich zu alt für die Scheiße. Also ich poste ja ab und an Selfies in den sozialen Netzwerken.
Ja, das
da
ist schon peinlich
immer genau
genug.
Ja, kann sein. Da mache ich genau ein Foto, weil mir ist es zu blöd, dann auch noch mehrere Bilder zu machen. Mhm. Und dieses Foto wird dann gepostet. Und dann denke ich auch nicht groß nach. Dann gehe ich hier in meinem Telefon in die Einstellung und sage da Filter Metro. Der macht dann die Farben so ein bisschen heller. Mhm. Und das ist es.
Ja, der glättet sich schon auch ein bisschen.
Ich sehe ja das
Bild und ich sehe den Oswald. Also vielleicht ist es nicht beabsichtigt, aber du siehst schon nicht
vielleicht
so.
Vielleicht ist es auch schon in der Kamera davor sozusagen.
Das kann auch sein. Ja.
Das kann auch sein.
Also zwei Dinge. Erstens hättest du es gar nicht nötig, ne? Das ist das Erste. Und,
danke, was möchtest du trinken?
Tee aber habe ich schon, vielen Dank. Und das Zweite ist ja, ich habe mich gerade erinnert, ich habe in der Tat ganz exzessiv Filter genutzt vor ein paar Jahren. Aber ich glaube alle.
Ja.
Das hatte aber mit Beauty nichts zu tun und eigentlich auch nicht mit Selfie. Das waren diese Hipster-Matic-Filter. Weißt du noch? Diese erste App, wo man so im Prinzip mit seinem digitalen Foto
Fotopapier und
so Polaroid und so.
Angebrannte Filmstreifen
und so. Und das ist ja genial. Die haben ja damals, als sie das gemacht haben, haben die ja noch für jede extra Linse und jedes extra Papier, in Anführungszeichen, haben die ja ordentlich Geld kassiert. Heute wäre das nicht mehr möglich.
Was cool ist, ist, es gibt ja diese, dass es dann so aussieht, als wäre das alles Miniatur-Wunderland, weißt du? So, das finde ich halt super schön, so eine Filter. Die benutze ich, wenn immer ich sowas noch mal gefunden habe, ist jetzt, naja, selten, weil es ist nicht im Telefon mit drin und ich habe jetzt keine Bildbearbeitungssoftware.
Ja.
Aber was mich begeistert, ist wirklich der magische Radierer, den finde ich halt super. Also du machst ein Foto zum Beispiel auf einem überfüllten Platz von dir und deiner Familie und dann machst du den Radierer an und dann werden rundherum alle anderen Menschen so weiß markiert. Und dann tippst du nur drauf und dann sind die weg. Das ist geil. Also wenn so Sachen im Bild stören, kannst du die damit rausschmeißen. Das macht total Spaß.
Klar, also früher mussten sie noch echt mit sehr viel Handarbeit Trotzki aus den Fotos von den Revolutionären setzen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nächste Woche einen anderen Moderationspartner hast, dann wird Daniel Finger einfach entfernt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also
das macht die KI. Die markiert dich, ich tippe nur noch drauf.
Bin gegen diese, also erstmal bin ich dagegen, ersetzt zu werden, aber ich bin auch gegen diese Technologie. Ich finde, man sollte Handys verbieten. Der Meinung bin ich jetzt. Ich benutze wieder so ein Telefon, wo ich hineinspreche und sage, geben Sie mir Kleinmachno 573.
Aber es war ja auch mal so ein Trend. Kannst du dich erinnern, dass du so einen Bakelit-Telefonhörer dann ans iPhone angeschlossen hast?
Ja.
Wie bescheuert wir Menschen manchmal sind, oder?
Immer. Wir Menschen sind immer, also wir Menschen als Masse sind immer bescheuert. Individuen kommen manchmal, stoßen wir durch die Wasseroberfläche und können kurz Luft holen in der Atmosphäre der Vernunft. Aber wir Menschen sind als Gruppe blöd.
Diese Atmosphäre der Vernunft, wie fühlt sich die an?
Ich weiß nicht, lange nicht durchgeatmet. Ach, es gibt so eine Tage, da mag uns die Telefonanlage einfach nicht. Das ist nicht schön.
Ja, offenbar.
Ich finde es auch nicht schön, dass sie sich nicht entscheiden kann, ob der Call terminated ist oder der User busy. Wobei wir doch wissen, dass der User nicht busy ist, weil wir ihn vom Handy erreichen können. Es ist nicht gut.
Ja, das ist echt merkwürdig. Also ja, so ist es manchmal mit der Technik, wie es so schön heißt. Eigentlich ein bisschen schade, weil wir wollten ja uns von einer Psychologin erklären lassen, was denn diese Schönheitsfilter mit uns in Zeiten von Social Media so machen. Was mir aufgefallen ist, in letzter Zeit gibt es immer krassere Filter. Also jetzt nicht irgendwie Kätzchenohren und Häschennase und so ein Quatsch, sondern eben wirklich so Beauty-Filter, die einen so extrem und auch in Echtzeit, also quasi live, während man noch gar nicht das Foto gemacht hat, überarbeiten, dass mittlerweile auch schon viele sogenannte Beauty-Influencer und Influencerinnen sich davon distanzieren und sagen, ey, sowas benutzen wir nicht, das ist so fernab von der Realität. Und immer wieder sehe ich mittlerweile auch so Fotos, die gepostet werden mit dem Hashtag NoFilter und NoMakeup und so. Also da gibt es so langsam eine zaghafte Gegenbewegung von diesem ganzen Hochglanzscheiß. Mhm. Guck mal, ich bin in Dubai, ich bin hier am Pool und ich bin hier alleine. Ne? So, es gibt ja immer diese Vergleiche, Instagram und Reality. Wenn man so tolle Touristen
gegen Wobei ich sagen muss, also ich habe das auch wahrgenommen, diese No-Filter-Geschichte. Ich befürchte, dass das so eine entweder nur ein kurzes Phänomen wird oder so ein Phänomen wie, naja, es gibt natürlich auch immer noch Leute, die keine Models einsetzen, die an der Magersuchtsgrenze sind, aber die meisten sind dann zu ihren super schlanken Models zurückgekehrt und haben jetzt keine großen Plus-Size-Models mehr für ihre normalen Kollektionen. Und so vermute ich, wird es eher auch bei diesen Filtern sein, weil ich denke, erstens wird immer mehr sozusagen auch eingebaut werden gleich in die Handys. Du hast ja schon gesagt, die Glättung bei dir könnte schon passieren, bevor das irgendwann erreicht. Dann ist es so, dass diese Filter ja jetzt gerade, und du hast die Echtzeitfilter für Fotos beschrieben, aber die Idee ist natürlich, dass die entwickelt werden, damit man eben auch Videos so hübschen kann. Und dann möchtest du ja auch überall gleich hübsch aussehen. Ja? Du möchtest ja gar keine Diskrepanz haben. Und die einen, wenn die Influencerinnen und Influencer dann um die Werbebudgets konkurrieren mit Leuten, die diese Filter einsetzen, ich bin nicht sicher, inwieweit sich das durchsetzen wird. Was ich aber interessant finde, ist, dass es ja auch Filter gibt, die in anderer Art und Weise hilfreich sind. Also zum Beispiel die KI-Filter von der Firma Nvidia, wenn man ihre Grafikkarten benutzt, dass du bei einer Videokonferenz auf deine Notizen gucken kannst oder auf deinen Bildschirm, wo die anderen drauf sind. Aber die App rechnet es so raus, dass man denkt, du guckst die ganze Zeit in die Kamera und guckst die Leute an. Und das ist für Leute ja wirklich oft schwierig, also hochzugucken und nicht irgendwie auf die anderen zu schauen. Und das schafft schon eine andere Gesprächsatmosphäre. Das finde ich zum Beispiel ist eine gute Sache. Ja? Das hat ja mit Falten nichts zu tun.
Das stimmt. Weil du gerade KI erwähnst. Was ich gut fände, liebe Handyhersteller, an der Stelle mal kurz aufgemerkt, wäre so ein No-Filter-Filter. Also das wäre doch geil und theoretisch muss es doch möglich sein, dass die KI wird doch so weit sein, dass ein Smartphone der neuesten Generation in der Lage ist, wenn ich es einstelle, grundsätzlich alle Filter wieder rauszurechnen.
Ja, das Problem ist, wenn du alle Filter rausrechnest, sehen die Bilder ganz oft grottig aus. Also ein bisschen was muss die KI machen, damit diese winzigen Linsen und Sensoren und so, die in diesen ultraflachen und dünnen Handys sind, überhaupt ein gutes Bild machen. Und ab da wäre es aber natürlich schön, wenn man so eine Art Slider hätte, wo man selber einstellen kann.
Ja, stufenlos.
Genau. Und vielleicht könnte man
ja auch
sagen...
Kannst du nämlich kicken, wie sieht der Fuzzi in echt aus?
Richtig. Und du kannst ja auch sagen, ich habe so einen alten, zerzausten Kater, der soll immer aufgehübscht werden, aber ich möchte so aussehen, oder umgekehrt. Ne, kannst du auch sagen, nee, ich bin der alte, zerzauste Kater, aber mein Tier soll möglichst authentisch aussehen. Also da wären mehr Einstellmöglichkeiten wären einfach schön. Mehr Einstellmöglichkeiten wären auch schön an dieser Telefonanlage. Zum Beispiel einfach wieder zurück aufs Bakelit-Telefon.
Ne? Oder einfach so eine Einstellung wie jetzt wirklich anrufen und auch wirklich dranbleiben, bis jemand rangeht.
Genau, und mir toll. Genau, nicht nur einfach irgendeine blöde kryptische Meldung ausgeben, sondern mir vorspielen, was da für ein Ton kommt. Früher konnte man das nämlich so schön am Sound erkennen, was gerade los war. Ach, das waren noch Zeiten.
Eine Sache wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir aufhören würden, Gesprächspartner zu terminaten, weil das ist, glaube ich, nicht legal.
Ja, dann kann ja auch niemand anders mehr mit Ihnen sprechen. Das ist gemein. Take It Slow heißt der Song.
Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Guten Tag.
Tag zusammen.
Und wir fühlen uns ja im Studio super wohl, aber fast genauso wohl fühlen wir uns in der Natur.
Yeah.
Genau, bei 2 auf 1 am Sonntag früh. Es ist 11.12 Uhr und Uhrzeiten sagen wir ja nur, wenn wir zufällig mal Lust haben vor einem Interview und so. Ich glaube, Morgenmoderatoren sind da gehalten, das öfter zu machen, weil die Leute unter der Dusche wissen müssen, ob sie sich jetzt ganz schnell anziehen und ins Büro fahren müssen.
Noch im Warmen stehen dürfen.
Ne? Genau, wir hatten ja einmal vor vielen Monden, als wir noch jung waren, jung und schön, hatten wir einmal das Vergnügen, für eine Woche den schönen Morgen zu moderieren.
Ist aber auch echt 20 Jahre her mittlerweile ungefähr.
Ich bin doch aber erst 25. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber
es war noch in den alten Baracken.
Das also stimmt.
Es war nicht im Radiohaus und es ist richtig
lange her.
Das damals gab es, glaube ich, den RBB auch noch nicht. Das war halt noch ORB-SFB kooperiert.
Also ich erinnere mich an zwei Dinge noch. Das eine ist, dass du immer gemotzt hast, dass du so früh aufstehen musstest. Dabei hattest du ja jahrelang als Aufnahmeleiter das gehabt. Wahrscheinlich hast du gedacht, du hast es inzwischen hinter dir gelassen. Und dann musstest du wieder ganz früh raus, oder?
Das war's nicht. Ich habe ja auch zu der Zeit weiter als Aufnahmeleiter gearbeitet. Was ich gemerkt habe, ist, dass mein Hirn und meine Sprache um die Zeit nicht so gut funktionieren. Und ich habe mich vor allem darüber aufgeregt, dass ich nicht so sauber artikulieren und reden kann, wie ich es gerne mir wünschen würde.
Es war Selbsthass.
Und mein Problem, mein Problem war damals ja, ich habe ja eine Frühaufstehallergie. Also ich weiß nicht, ob andere von unseren Hörerinnen und Hörern das kennen. Wenn ich mal deutlich früher aufstehe als mein normaler Rhythmus oder als mein Körper das will, dann habe ich eine unfassbare Rotznase. Und ich hatte damals immer morgens, ich bin ja um 3:45 aufgestanden als Aufnahmeleiter, ne, und dann saß ich da vorm Studio, hatte ich immer Rotznase. Also ich hatte auch immer Magenschmerzen. Gut, das lag aber an der Schachtel Kippen und den drei billigen Automatenkaffee bis 12 Uhr mittags.
Ja, das kann sein.
Aber die Rotznase war halt wirklich so diese Frühaufstehallergie. Und
ich habe auch eine Frühaufstehallergie,
ja,
aber nichts mit der Nase. Ich bin nur allergisch gegen zu frühes Aufstehen. Ich glaube, da bin ich in guter Gesellschaft von vielen Menschen, die jetzt auch zuhören. Ich wollte sagen, weißt du, was das andere ist, woran ich mich erinnere?
Ja, und eine blöde Interviewpartnerin, die unfassbar unhöflich war. Wer war denn das?
Blöde würde ich jetzt nicht sagen.
Justizsenatorin?
Ja, Ministerin. Hertha Däubler-Gmelin war es. Und man hatte uns vorher schon gesagt, die hat Haare auf den Zähnen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist, wir sind ja nett und fair und so. Und dann kann der gar
nicht. Und die war immer nett und fair.
Die war so geladen von Anfang an. Und dann haben wir eine Frage gestellt, die. Ich weiß wirklich nicht mehr, was es für eine Frage war, aber ich hab sie noch Jahre danach, habe ich mich dran erinnert und es war eine ganz normale, durchschnittliche Interviewfrage, die jeder Minister, jede Ministerin im Schlaf hätte beantworten können. Und sie sagte völlig erbost, sagte sie, ja, ist ja wieder so eine blöde Journalistenfrage und so. Und da war ich sehr verunsichert, weil wir ja noch nicht so lange moderiert haben, schon gar nicht Politiker interviewt. Und dann habe ich, was ich bis heute ganz gut finde, eigentlich gesagt, na okay, wenn die Frage so doof ist, worüber würden Sie denn lieber sprechen? Sagen Sie mir doch eine Frage, dann stelle ich Ihnen die. Und dann sagte sie, nee, das ist ja Ihr Job und so. Und dann stellt sich dieselbe Frage nochmal. Und dann beantwortete sie auch. Und das war sehr schön, weil man gemerkt hat, das ist auch nur eine wahrscheinlich im Beruf gerade total gestresste Frau. Und sie wollte halt mal ein bisschen Dampf ablassen. Aber die Frage war überhaupt nicht das eigentliche Problem. Das fand ich witzig. Also das sind die zwei Erinnerungen, die ich noch habe.
Mir hat die eine Woche sehr viel gebracht, nämlich ganz klar zu sagen, okay, ich werde niemals das Frühprogramm moderieren, weil da bin ich einfach nicht so gut. Ne? Sonntag früh um 9 ist vollkommen okay, auch um 8 ist noch okay, aber um 5 oder 6 anfangen, da kann ich nicht performen, mache ich einfach nicht. Insofern war das ein gutes Learning. Und eben auch zu sagen, wenn jemand keinen Bock auf ein Interview hat, dann macht man halt den Sack zu. Weißt du so? Das haben wir ja auch im Laufe unserer Laufbahn an vielen Stellen gemacht. Und gesagt, gut, dann eben nicht. Ne?
Und
wenn ihr nicht reden wollt, wir haben hier die Reichweite, müssen wir nicht.
Also pass auf, jetzt sage ich es nochmal, wie es also in Wahrheit ist sozusagen. Ja? Also wir haben einfach beschlossen, in der Woche ganz früh sind wir nicht so gut, ja. Und am Sonntag ein bisschen später sind wir auch nicht so gut, aber wenigstens müssen wir nicht so früh aufstehen.
Ja, und meine Nase läuft nicht, das ist auch gut. Also normalerweise.
Ja, ich glaub, da würde ich heute mal den Ball ganz flach halten. So, das, was jetzt hier läuft, das war dann auch tatsächlich irgendwie Fever von Balthasar. Aber ich bin auch ein bisschen im Stress, muss ich zugeben, weil unsere Telefonanlage nicht so funktioniert, wie sie eigentlich soll. Allerdings, unser nächster Gesprächspartner ist so viel erfahrener mit allem, was dieser Technik hier anbelangt. Wir haben es einfach geschafft, dass er uns anruft. Halleluja.
Ja, wunderbar. Und unser nächster Gesprächspartner ist niemand Geringeres als Marco Seifert. Den kennen Sie natürlich aus dem Schönen Morgen. Und wenn wir eine Sendung zum Thema Schön machen, dann darf der Schöne Morgen nicht fehlen. Da gibt es ja zwei Teams, die Julia Menger und die Kerstin Hermes oder eben Marco Seifert und Tom Böttcher. Da Tom Böttcher eigentlich immer schläft, wenn er nicht auf dem Sender ist, freuen wir uns sehr, dass Marco Seifert extra für uns auf den Sonntagmittag aufgestanden ist. Hallo Marco.
Ja, hab ich mich aus dem Bett gekillt. Guten Morgen, ihr zwei.
Hallo Marco. Ich meine, du hast uns ja erzählt, Tom schläft auch oft, wenn er auf dem Sender ist. Also insofern ist das toll, dass du dabei bist.
Ich möchte dem widersprechen.
Wie leicht oder schwer fällt es dir mittlerweile oder vielleicht auch von Anfang an, morgens aufzustehen, um den schönen Morgen zu moderieren?
Ja, mittlerweile ist vielleicht auch richtig, wobei man verklärt ja die Vergangenheit immer so ein bisschen. Also es gibt zwei richtig harte Tage. Und das eine ist der Montag, weil ich in den Wochen, in denen ich nicht früh moderiere, wenn Julia und Kerstin an der Reihe sind, da stehe ich natürlich nicht so früh auf und gehe dementsprechend auch nicht so früh schlafen. Und wenn du dann in der Regel um so 0 Uhr oder 0.30 Uhr schlafen gehst, dann schläfst du am nächsten Tag gerne so bis 7:30, 8:00. Und dann ist es immer schwierig. Am Sonntag müsste man ja idealerweise um wenigstens 7 Stunden zu schlafen, um 20 Uhr schlafen gehen. Und das schaffe ich dann natürlich nicht. Und dann gehst du meist am Sonntag um 22 Uhr schlafen und startest erstmal mit einem Schlafdefizit in die Woche. Und dann wird es im Laufe der Woche immer schwieriger. Der Freitag rettet einen mit der Euphorie aufs Wochenende. Deswegen ist der Donnerstag immer auch noch hart mit dem Frühaufstehen.
Montag und Donnerstag, ja. Das sind die taffen Tage.
Genau.
Oh Mann. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, also 7 Stunden Schlaf brauchst du. Ich brauche zum Glück ein bisschen weniger. Trotzdem, so früh aufstehen kriege ich nicht auf die Kette. Das bedeutet aber unter der Woche 20 Uhr Haier machen gehen, ja?
Genau, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Was ich im Winter häufiger mache, ist Mittagsschlaf, so dass ich mich dann 2 Stunden hinlege und dann gehe ich meist um 21 Uhr schlafen, weil dann sind es so 6 Stunden oder 5,5 oder so, je nachdem, wo man einschläft. Und im Sommer versuche ich häufig wach zu bleiben und gehe dann so dann ist man aber um 8 auch müde. Wie gesagt, ich habe ja dieses Schlafdefizit ab Montag früh und dann bist du um 20 Uhr auch müde und kannst dann nochmal 7 Stunden schlafen, ist doch okay. Ja.
Also die Morgensendung zu moderieren hat natürlich einen Vorteil, das heißt, es ist Primetime und man bekommt ganz viele wichtige Leute zu ganz vielen wichtigen Themen. Gibt es das ein oder andere Interview, was dir in Erinnerung geblieben ist, weil es entweder so toll oder so katastrophal war?
Also es ist tatsächlich, deswegen mache ich das auch total gerne, weil das halt ja schon die Sendung ist, bei der sehr, sehr viele Menschen zuhören. Und das merke ich ja auch am Feedback, dass dann viele sagen, ach ja, und ich stehe seit vielen Jahren mit dir auf. Deswegen macht das auch Spaß. Ja, oh Gott, das ist tolle Interviews. Es gab mal ein Interview mit einem SPD-Politiker, mit Sebastian Idati. Die Älteren werden sich erinnern, der dann aus unappetitlichen Gründen seinen Job verloren hat. Da hatte er ihn aber noch nicht verloren und wir waren noch in eigentlich einem recht freundlichen Gespräch. Die erste Frage war etwas kritisch, ich erinnere mich nicht mehr genau, führte aber dazu, dass er dann aufgelegt hat nach der ersten Frage.
Wow.
Dann bist du auch für
also er hat nicht mal versucht, eine Leitungsstörung zu simulieren, so Empfang oder so.
So ähnlich. Und das Ding ist ja, wir machen ja bei Radio 1 nahezu alles live. Und du brauchst dann schon einen Moment, bis du es gerafft hast und denkst, ah, okay, das war da jetzt nicht so schön. Ja, und schöne Interviews. Ich mag immer Interviews, wenn ich mich und ich finde, Streit hat so ein schlechtes Image. Ich mag es immer sehr gerne, wenn man sich mit Interviewpartnern streiten kann. Also es hat ja dann auch nichts mit meiner eigenen Meinung zu tun. Ich übernehme dann eine Gegenposition. Und wenn man dann so ein bisschen aneinander gerät, aber den anderen natürlich auch ausrecht reden lässt und seine Argumente vortragen, das sind für mich immer die schönsten Interviews, wenn man mit Politikerinnen oder Politikern sich so ein bisschen anlegt und es ein bisschen höher hergeht. Das macht mir Spaß.
Aber sag mal, machst du das dann wirklich nur im Radio oder bist du so ein unangenehmer Charakter auch im Privatleben, der immer grundsätzlich erstmal dagegen ist? Weil so eine Leute kenne ich auch, da könnte ich ausrasten.
Ja, ich bin ein unangenehmer Charakter, glaube ich. Nee, manchmal, also wenn es politische Diskussionen gibt. Also ich sag dir ein Beispiel und da wird jetzt ganz viel schon gleich wieder der Kamm schwillen. Wenn es darum geht, dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten sich auf der Fahrbahn festkleben. Wenn da mir jemand kommt und sagt, er findet das, also auch im Privaten, er findet das total super und richtig, dann gehe ich steil und sage, warum das wirklich Blödsinn ist und warum das nichts bringt. Aber wenn ich dann mit jemandem rede, der sagt, ja, die sollen sich alle nicht so haben und die, also wenn dann Leute sagen, sie finden das mit dem Klimakleben eine Katastrophe und das hält den Verkehr auf und man sollte die alle wegsperren, dann sage ich, Freunde, habt ihr mal mitbekommen, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern und mittendrin sind und ihr regt euch wirklich darüber auf, dass sich Leute festkleben und ein bisschen Stau entsteht. Also da bin ich relativ flexibel und es reizt mich dann wirklich immer, die Gegenposition einzunehmen. Also, und es gibt ja auch viele Themen, da habe ich ja auch gar keine ganz eindeutige Meinung, sondern habe auch für beide Seiten Verständnis.
Das finde ich schön. Also schön, dass du nicht gar keine Meinung hast, sondern dass du es eher dialektisch betrachtest und sagst, ich kann mit beiden Seiten des Arguments was anfangen. Ist euch das auch schon mal passiert, dass die Leute, die ihr dann im Interview habt, viel müder sind als ihr selbst und vielleicht auch noch nicht so richtig performen?
Ja, das hat schon mal gegeben. Ich kann euch, ich weiß gar nicht, darf ich das verraten? Ich verrate es jetzt, egal, ich werde nicht sauer sein. Ich hatte in dieser Corona-Zeit, wo ich ja häufig von zu Hause gesendet habe, habe ich dann doch mal, weil er keine Zeit hatte, ein Interview mit Hubertus Heil von der SPD aufgezeichnet, jetzt Bundesarbeitsminister. Und sagte zu ihm im Vorgespräch, weil man hat ihn dann schon ja 2 Minuten früher in der Leitung, wenn die Telefonanlage funktioniert, und sagte zu ihm im Vorgespräch, ich dürfte Ihnen gar nicht sagen, wie ich hier sitze. Ich sitze hier nämlich im Schlafanzug. Ich bin gerade erst aufgestanden, das war irgendwie ein Sonntag früh, wo ich mit ihm telefoniert habe. Und dann sagte er, ja, Sie wollen auch nicht wissen, wie ich hier gerade sitze. Und ich glaube, er deutete an, dass er auf dem Bettrand sitzt gerade. Ja, das sind dann so Situationen, das ist dann lustig, wenn man auch mal hinter die Kulissen gucken kann.
Über den schönen Morgen hier auf Radio 1 und was es für ihn selbst bedeutet, sprachen
wir
mit
einem unserer Ich muss es immer wieder sagen, nicht, also zumindest in unserer Woche optisch nicht schön. Also so viel kann ich sagen.
Da soll sich mal jeder selber ein schönes Bildchen von machen. Ja? Wir sprachen mit Marco Seifert, der zusammen mit Tom Böttcher eins der beiden Frühteams hier bei Radio 1 ist. Aber wem erzähle ich das? Das wissen Sie natürlich alles.
Natürlich.
Marco, leg dich wieder hin.
Ja, und ihr seid bitte morgen ab 5 dabei. Vielen Dank.
Wie immer.
Natürlich. Wie immer.
Tschüss.
Tschüss.
Man kann ja mit der App so geil in der Zeit zurückhören. Super.
Radio 1. Die 7. Frage.
Zum Thema schön. Wollen wir mit Ihnen spielen, liebe Hörer und Hörer? Jetzt anrufen 0331 70 99 111. Wer mitspielt, kann gewinnen. Und zwar 4 Tickets für Frisch am Tisch. Das ist quasi die Weinmesse vom Weinladen Schmidt. Findet statt im Rutz-Zollhaus in Berlin. Und zwar am kommenden Sonntag, den ganzen Nachmittag bis in den Abend rein. Es gibt irgendwie 150 Rosé- und Weißweine und Sekten.
Und da heißt es immer, man soll nicht durcheinander trinken.
Sekti, oder? Sekti? Zum Probieren?
Ja, so wie Fahrradkursen auch.
Richtig. Genau, Korsaren. Von Winzerinnen und Winzern dazu gibt es die legendäre Rutz-Zollhaus-Wurst vom Rutz-Restaurant-Leiter Alexander Jahl. Also das ist immer ein wunderbarer Event im Frühjahr, wenn es dann so von den schweren Rotweinen in Richtung kühle Weiß- und Roséwein geht. Also 4 Karten dafür, genau. Nachgucken kann man unter weinladen.com/frisch am Tisch. Jetzt anrufen 0331 70 99 111.
Du, ich hätte es kaum besser sagen können.
Danke, mein Freund.
Da spiele ich für dich auch eine deiner Lieblingsbands.
Das ist richtig schön für die Seele.
Radio 1. Die 7. Frage.
Die spielen wir heute mit Jan. Guten Tag, Jan.
Guten Tag.
Und mit Andreas. Hallo, Andreas.
Hallo.
Schön, dass ihr beide da seid. Sven, die Leitung zu dir steht auch klar und deutlich wieder.
Yeah, wunderbar.
Wunderbar. Ich find's ganz schön, dass wir 2 männliche Mitspieler haben. Normalerweise bin ich nicht so gut, aber jetzt können wir die mal fragen. So, was tut ihr denn für den Erhalt oder die Verbesserung eurer Schönheit? Jan.
Ich verzichte auf Bier.
Du verzichtest auf Bier, damit deine Silhouette schön schlank bleibt.
Und weil es nicht schmeckt, das trifft sich gut.
Ja.
Aber ich kann das immer so sagen. Also wenn jemand fragt, möchtest du denn Bier, dann sage ich nein,
ja,
wegen meiner Schönheit.
Okay, das klingt auf jeden Fall erstmal gut. Andreas, wie ist es mit dir? Was tust du für deine Schönheit?
Ja, auch nicht so viel. Ich gucke mal gelegentlich in den Spiegel. Ich lasse. Das hat keinen Sinn mehr.
Schön finde ich, wie du Jans Strategie gleich total entzaubert hast. Jan, ich trinke kein Bier mehr. Andreas, ich mache eigentlich auch nichts. Das finde ich sehr, sehr gut. Also der Sven, für seine Schönheit erklärt er jede Woche, wie dieses Spiel geht. Und das macht er auch jetzt.
Genau. Andreas wird gleich entscheiden, wer von euch beiden anfängt. Der kriegt dann die erste Frage. Muss ich mit Ja oder Nein beantworten? Tut er dies richtig, ist er weiter dran? Wenn nicht, ist der andere dran. Häufig geht es eine Weile hin und her bis zur alles entscheidenden siebten Frage. Und wenn der da dran ist, die richtig beantwortet, gewinnt er. Und wenn nicht, staubt der andere ab und geht mit drei Begleitpersonen zu Frisch am Tisch ins Rutz-Zollhaus. Also, lieber Andreas, wer soll anfangen? Jan oder du?
Och, ich fang mal an.
Gut, Andreas. Andreas, Helmut Schön hat die meisten WM-Spiele aller deutschen Bundestrainer als Trainer hinter sich. Ja oder nein?
Ich würde mal sagen, ja.
Würdest du sagen? Ich als vollkommen Unbeteiligter würde zum Thema Intelligenz auch ja sagen. Es ist völlig richtig. Insgesamt 25 WM-Spiele hat er auf der Trainerbank gesessen. Und das ist Rekord. Du bist weiter dran. Andreas, die Tragikomödie Das Leben ist schön aus dem Jahr 97 erhielt unter anderem den Oscar für den besten Hauptdarsteller. Ja oder nein? Ja, und zwar völlig zu Recht. Es war Roberto Benigni als Regisseur und Schauspieler. Ein furchtbar bewegender Film, sollte man unbedingt gesehen haben. Also, wer den noch nicht gesehen hat, bitte nachholen.
Drei.
Andreas, die Geschichte Oh, wie schönes Panama von Janosch erschien 1972. Ja oder nein? Hallo?
Nein, ich würde sagen nein, später.
Du würdest sagen nein, später. Das ist beides richtig. Weißt du auch noch das Jahr?
Nein.
Nein, okay.
Also ich wurde Anfang der 80er.
Okay, nee, nicht ganz. Gut, dass es hier nicht auf Wissen ankommt. Das Buch erschien 1978. Okay. Jetzt weißt du es und du kriegst auch die nächste Frage.
Vier.
Andreas, Moderatorin Barbara Schöneberger heißt bürgerlich Barbara von Schierstedt. Ja oder nein? Nein, sagst du?
Nein.
Ja, wäre aber richtig. Ja, warum hat man das noch nicht gehört? Habe ich mich auch gefragt. Aber Jan ist dran.
Fünf.
Jan, der schöne Röhrling ist ein Pilz, ja oder nein?
Doch, wieder klar. Es war so klar, dass ihr eine Pilzfrage drin habt.
Natürlich.
Der schöne Röhrling, ja?
Ist ein Pilz, das ja oder nein?
Das klingt wie ein Pilz. Ich sag nein.
Ja, wäre richtig gewesen.
Oh Mann!
Es gibt den auch unter anderen Namen, Goldröhrling und so weiter. Und er heißt aber eben auch schöner Röhrling. Deswegen ist Andreas jetzt dran.
Andreas. Ich bedanke mich erstmal dafür, dass ich nicht die Pilzfrage
habe. Okay, ja, okay, gern geschehen. Andreas, Schönmünz ist ein Stück von Johann Strauss, ja oder nein?
Das machst du auch nicht besser. Da rate ich mal ein Ja.
Du rätst mal ein Ja. Genau, der Schönmünz mit der berühmten Arie. Falsch geantwortet, Schönmünz ist ein Ortsteil im Landkreis Freudenstadt in Baden-Württemberg. Und deswegen kriegt Jan jetzt
die siebte Frage.
Lieber Jan, das Geburtstagslied Wie schön, dass du geboren bist von Liedermacher Rolf Zuckowski ist eine deutsche Version eines japanischen Kinderliedes. Ja oder nein?
Na, aber natürlich. Das heißt eigentlich auch nicht. Ich kann mich so blamieren, wenn ich das jetzt auf Japanisch singe. Aber ich sage ja.
Du sagst ja. Ich sage schade. Für dich jedenfalls. Denn er hat das 1981 selbst geschrieben. Und die ganze japanesische Variante haben wir uns ausgedacht. Deswegen, lieber Andreas.
Wir haben den ganzen gewonnen.
Du bist wirklich ein klasse Typ. Das hast du wirklich richtig gut gemacht.
Und Jan, dir möchte ich zugutehalten, dass du gerne und immer mitspielst. Völlig egal, ob du gewinnst oder nicht.
Macht doch immer wieder Spaß.
Schön. Super. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal, Jan. Ja, und Andreas, du hast gewonnen.
Alter, genau, ja, du gehst. Lass mal den Jan noch in der Leitung.
Oh, machen wir nicht. Ich habe ihn gerade schon verabschiedet, damit es keine Rückkopplung und kein Getute gibt. Wieso möchtest du?
Okay, ist raus. Nein, ich hätte ihn mitgenommen. Es war bestimmt für zwei Personen.
Wenn ihr das für. Es ist nicht nur für zwei Personen.
Es ist für vier.
Es ist für vier. Naja, Jan erkennen wir ja an der Stimme. Jan, ruf doch einfach bitte nochmal an, wenn du das jetzt hörst.
Okay. Also. Du gehst mit drei Begleitpersonen deiner Wahl oder ihr beide mit jeweils einer Begleitperson eurer Wahl. Kommenden Sonntag, 14. Mai zwischen 12 und 18 Uhr ins Rutz-Zollhaus am Karl-Herz-Ufer 30 in Berlin. Da erwarten auf euch ungefähr 150 Weiß- und Roséweine und Sekt zum Verkosten. Dazu leckere Bratwurst. Das ist so richtig zum startenden Frühling ein wunderbarer Termin, um mal zu gucken, wie man von schweren Rotweinen auf die leichten Sommerweine, Weißweine und Roséweine kommt. Es ist immer, ich sag mal, ein jährliches Treffen aller Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber in Berlin. Ihr seid da kostenlos mit dabei und ihr könnt euch das angucken unter www.weinladen.com/frischamtisch. Da stehen alle Infos. Du musst auf jeden Fall dranbleiben, weil ich brauche deinen kompletten Namen und Mailadresse. Ne? Und ich weiß jetzt nicht genau, ob er schon wieder angerufen hat.
Nee, ich sehe es gerade nicht. Das Verrückte ist auch...
Egal. Also ich werde im Deck werde ich mal meine Telefonnummer da lassen oder meine Mailadresse, da kann er sich ja melden.
Okay, also vielen Dank.
Jan, einen hätte ich gerne noch. Also ich muss sagen, das Rückweite für die Tage, glaube ich, ziemlich gut mit mir. Denn ich bin gerade auf dem Weg ins Carriage-Head. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war vor 2 Wochen.
Ja.
Ach, da bist du auch schon mal durchgekommen und hast gewonnen?
Richtig.
Also Andreas, das ist
oder
ja
dann hast du ja eine unglaublich. Serie.
Ja, dann musst du jetzt
es mit
musst du jetzt mal ein Vierteljährchen Pause machen, ja, aber wir freuen uns sehr, dass du gewonnen hast und wir freuen uns natürlich auch über Leute, die regelmäßig hören und regelmäßig mitspielen. Bleib bitte
also
einfach dran.
Ich freue mich gerade gar nicht. Ich beneide Andreas um den heutigen Tag.
Ja, du bist halt auch so ein missgünstiger Typ von Hause aus.
Ja, weiß von Hause aus, genau.
Wenn ich 4 Karten habe, ich überlege es mir, vielleicht rufe ich mal an und
so, ihr Lieben, diese nette Plauderei werde ich jetzt mal durch Musik unterbrechen. Und Jan, wenn du das hörst, ruf gerne nochmal bei uns an. Nummer hast du ja wahrscheinlich eingespeichert. Also Andreas, okay. Bis gleich, du bleibst dran, ne?
Ich bleib dran, danke. Wiederum.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Zu schön.
Es könnte sein, du bist zu schön. Dann geht es nicht mit uns. Ich sehe nämlich, wie du siehst, so aus wie Hinz und Kunz. Und neben Schönheiten wie dir, das weiß ich ganz verlässlich, wirkt jemand Durchschnittliches schnell, wie soll ich sagen, hässlich.
Dieses zum Nachdenken anregende Werk und viele weitere Werke können Sie nachlesen auf devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.